Wir leben im absoluten Anime-Luxus. Schön entspannt auf der Couch, im Bett oder unterwegs mit Netflix, Crunchyroll und Co. Anime-Bingen, völlig ohne Stress. Und ohne Viren. Vor ein paar Jahren sah das noch ganz anders aus. Wer damals mehr sehen wollte als das RTL 2 Nachmittagsprogramm mit Dragon Ball, Naruto und One Piece, der musste sich durch ein Minenfeld aus illegalen shady Seiten kämpfen. Mit dem Adblocker und dem Antivirenprogramm voll am Limit. Heute sind große Serien wie JoJo's Bizarre Adventure, Chainsaw Man oder Demon Slayer sofort auf den Streamingdiensten verfügbar und auch auf die Hidden Gems muss man mittlerweile kaum warten. Wir werfen heute einen Blick zurück auf die Evolution des Anime-Streamings. Mit dabei sind Shaxal.
Hallo.
Ziska.
Hi.
Und Tayo.
Hello there.
Legen wir mal ganz locker los. Was waren so eure ersten Anime-Erfahrungen? Fangen wir einfach mal bei dir an, Tayo. Und vor allem, wo hast du es geschaut?
Meine allererste Anime-Erfahrung. Boah, das war irgendwo auf dem Spielplatz auf dem Handy von einem Kumpel. Er hatte sich damals eine Assassination Classroom voll runtergeladen. Und wir hatten uns so gelangweilt. Da habe ich aber reingeschaut. Ja. Und das war das so die allererste Erfahrung, die ich mir auch gehuckt habe, weil ich so, als ich dann nach Hause kam, dann direkt mich an den PC gesetzt und eine gewisse Seite aufgemacht, um die Serie weiterzuschauen. Nicht Boxer, aber bewegt sich in ähnlichen Gefilden, sagen wir es mal so.
Alles klar. Wie sieht's bei dir aus, Ziska?
Ja, also meine erste Anime-Erfahrung, ich klammer jetzt einfach mal Kindheitsserien wie Biene Maya und Heidi aus, weil wer wusste schon damals, dass das Animes sind.
Ja, true.
Ja, zählt dazu.
Und der erste Anime, wo ich wirklich wusste, okay, das ist auch ein Anime, das war eigentlich so Detective Conan, lief damals auch im Fernsehen. Und Inuyasha, das lief auch im Fernseher. Ich weiß gerade gar nicht mehr, auf welchem Kanal. Ich glaube, es war nicht RTL 2. Aber
echt?
Ja, das hat mich dann auch richtig gehuckt. Und ich habe das auch immer mit einer Freundin damals zusammengeschaut. Und dann haben wir uns irgendwann gegenseitig die DVDs zum Geburtstag geschenkt, zumindest von den Detective Conan Filmen.
Ah ja, krass. Ja, Detective Conan war bei mir auch so ein Ding. Ich weiß auch nicht mehr, wo das lief. Es war auf gar keinen Fall RTL 2. Shaxal, wie sieht's bei dir aus?
Also, ich habe auch früher auf RTL 2 meine ersten Animes geguckt und zwar immer Dragon Ball und Dragon Ball Z und Naruto ein bisschen, aber eigentlich größtenteils und Yu-Gi-Oh! Auf jeden Fall Yu-Gi-Oh! Ich war ein Yu-Gi-Oh! Fanboy früher. So viel Yu-Gi-Oh! Geguckt, unfassbar.
Das ist bei dir so richtig das klassische Ding, was man kennt von der Schule daheim, RTL 2 an und dann erstmal Anime gebinged.
Ja, richtig, richtig. Immer bis One Piece lief und dann habe ich ausgemacht.
One Piece wurde gedodged.
One Piece wurde hart gedodged früher. Heutzutage nicht mehr, aber früher, damals in der Schulzeit wurde das hart gedodged, ja. Habe ich gar nicht gemacht.
Aber inzwischen schon.
Ja, inzwischen liebe ich es, ja, auf jeden Fall. Aber damals war halt so, nee, da war Yu-Gi-Oh! Viel cooler. Dragon Ball war sowieso Nonplusultra. Und ja, dann gab es natürlich andere noch sowas wie hier Inuyasha, Sailor Moon und sowas habe ich auch geguckt ab und zu mal. Detective Conan auch. Es lief meiner Meinung nach auch auf RTL 2, sonst hätte ich es nämlich nicht geguckt, aber ja.
Ich schaue gerade actually nach und ja, Detective Conan lief auf RTL 2 und dann später auf Viva?
Ja!
Ja, doch.
Und dann auf ProSieben Max.
Ja, ProSieben Max war ja dann wieder die Phase, wo es so ein bisschen kommerziell mit Anime weiterging. Da hat ja ProSieben so ein bisschen
schon, mehr. Schon die zweite Ära,
was, ne? Reinzuziehen. Genau.
Da liefen dann abends auch mal Animes, die nicht so nur für Kinder waren. Bisschen blutiger, bisschen mehr Haut. Sowas wie Black Lagoon lief da auf jeden Fall dann auch bei Pro7max.
High School DxD.
Oh ja.
Lief das da wirklich im Fernsehen?
Ja, das war einer der ersten Animes, die da kamen auf Pro7max. Das weiß ich ganz genau, weil ich am Anfang wollte ich das nämlich krass unterstützen und habe das dann halt immer angemacht, was da lief. Und dann habe ich gemerkt, wo ich mir denke, so, okay, Highschool DxD von allen suchen die genau den klischeehaftesten der klischeehaftesten Animes raus. Okay. Alright.
Ich kann mich noch dran erinnern, als sie versucht haben, Sword Art Online in der Primetime vom richtigen Pro7, also von ihrem Main-Sender auszustrahlen. Das haben die auch nur für 2 Folgen gemacht, bis sie dann doch das Ganze auf Pro7 Max umgezogen haben.
Ja, ich weiß, bei mir war es auch noch so, dass meine Eltern so mitbekommen haben, ja, der Junge schaut Anime, und dann kamen diese Pro7 Max Trailer mit Highschool DD, keine Ahnung, was da sonst noch so lief, aber ähnlich qualitativ, da hat man sich auch so gedacht, vielleicht komme ich aus diesem Closet doch eher besser nicht raus. Wie sieht's aus bei dir, Tayo? Ich habe von dir jetzt nicht so mitbekommen, dass du im Fernsehen so aktiv warst. Du hast dann irgendwie direkt den Sprung vom Handy auf den Computer gemacht und dann
ganz genau
auf weniger legale Weise gestreamt.
Bin tatsächlich erst in Anführungszeichen seit 2016 so einigermaßen tief in Anime drin. Davor hatte ich schon Serien geschaut und so weiter. Avatar und so Stuff. Und das halt auch im Internet. Über diverse Wege. Und da war halt dann Anime dann quasi einfach die nächste Tür, die ich dann aufgemacht habe. Und seitdem bin ich nicht mehr rausgekommen quasi.
Aber so diese Klassiker Pokémon und Yu-Gi-Oh! So im Fernsehen, das hast du so gar nicht miterlebt.
Ja, genau. Also ich bin nicht von der OG-Generation, die mit Dragon Ball und dem ganzen Stuff aufgewachsen ist. Ich glaube, von allen lang schon Animes habe ich Fairy Tail geschaut. Naruto und Co. tatsächlich nicht.
Naja, krass. Naja, man kommt auf unterschiedlichste Weisen daran. Mhm. Was jetzt aus heutiger Sicht auch noch so komplett verrückt ist, ist Anime-Folgen, die, keine Ahnung, vor 10, vielleicht schon eher 15 Jahren einfach auf YouTube hochgeladen wurden. Habt ihr davon was mitbekommen so?
Ja.
Ja.
Jason, wie sieht's bei dir?
Das war, ehrlich gesagt, mein erster Anime oder beziehungsweise der erste Ort, wo ich ein Anime gesehen habe, der nicht damalige Zeit Mainstream, also der nicht im Free-TV lief. So wie halt Yu-Gi-Oh! Dragon Ball, sondern einer, der anders war, den keiner kannte. Und es war Elfenlied auf YouTube. Das war mein erster Anime.
Oh, Elfenlied auf YouTube, der Klassiker.
Ja.
Ja, Klassiker.
Es war eine große Episode mit, ich weiß nicht, 4,5 Stunden oder so ging die. Wo es ja 12 Folgen waren oder so. Und ja, das war mein erster Anime. Und mein erster Anime-Kontakt außerhalb vom Fernsehen.
Krass, krass. Ziska, du warst vorhin auch schon so ganz bejaht dabei. Hast du auch mitbekommen, die YouTube-Ära?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch einige Animes über YouTube geschaut. Und man muss sich da heute echt fragen, also das war ja nicht nur copyright-mäßig. Das war halt YouTube noch nicht so hinterher, das ganze Zeug zu sperren, sondern auch die Sachen waren ja frei verfügbar. Und gerade wenn ich dann auch sowas wie Elfenlied daran denk. Also so ganz jugendfrei ist das ja nicht. Und ja, war halt einfach auf YouTube zu sehen. Konnte jeder anklicken, konnte jeder anschauen. Und war auf jeden Fall halt vor allem eine einfach zugängliche Möglichkeit, Animes zu schauen. Und die halt hochgeladen wurden. Ich muss sagen, ich bin dann auch gar nicht bei den, ich weiß gar nicht mehr, ob es viele deutsche Synchro gab oder so, aber ich hatte auf jeden Fall auch einige dann auf Englisch oder mit englischen Untertiteln geguckt auf YouTube. Also mir fallen da zum Beispiel spontan direkt die Black Jack OVAs ein.
Mhm. Und womit hat das bei dir dann angefangen? Mit den Blackjack OVAs oder weißt du es gar nicht mehr?
Ah, ich glaube, das war tatsächlich, dass ich irgendwie, das könnte sein, dass das auch Elfenlied war. Mir hatte damals auch jemand Elfenlied gezeigt und so, oh mein Gott, Anime kann auch so brutal sein und oh, ganz anders. Und hat mein Interesse geweckt und hatte ich dann geschaut, potenziell viel zu früh.
Ich glaube, es gibt so einige Menschen, die Elfenlied auf YouTube viel zu früh geschaut haben. Also ich glaube, da sind wir da jetzt auch gar nicht mal so alleine.
Eine ganze Generation einfach traumatisiert.
Alle traumatisiert und geschädigt.
Und dann komme ich daher und ich hab damals mit meiner Schwester zusammen Shirayuki Hime, nee, Akagami no Shirayuki Hime geschaut auf YouTube. Das war Snow White with the Red Hair.
Ah ja, das kenne ich.
Hört sich jetzt für mich vergleichsweise ziemlich wholesome an.
Ja, das ist so, glaube ich, mit so der so Gegenteiliger von Elfenlied kann man, glaube ich, kaum gehen. Aber das sagt ja einfach nur aus, wie viel es auf YouTube damals gab, ne?
Ja.
Damals war halt so das ganze internationale Angebot von Animes halt wirklich nur auf das, was im Fernsehen lief, beschränkt und das, was Fansubgruppen ins Set gestellt haben. Japanische Firmen hatten da kaum ihre Finger im Spiel im internationalen Vertrieb, wenn ich mich, oder wie seht ihr das?
Nee.
Habe ich auch so nicht mitbekommen. Also irgendwann ist es dann größer geworden. Ja.
Nee, also höchstens in Kooperation mit eben irgendwelchen Firmen aus den Ländern. Ich glaube, das waren meistens TV-Sender, die aber auf die Japaner zugegangen sind und nicht irgendwie andersrum.
Ich finde, ja, ein wichtiges Feature, was man bei der YouTube-Generation nicht ausschlagen darf, ist der YouTube-Downloader, den es früher noch gab. Also den gibt es immer noch, aber benutzt ja keiner mehr. Den man ja eigentlich meistens für Musik benutzt hat, um Musik runterzuladen, auf sein Handy zu bekommen oder so. Aber damit konnte man auch viele, viele Animes runterladen und seine Festplatte zumüllen. Und dann keine Ahnung mehr haben, wo die ganzen Animes hin sind, die man runtergeladen hat. Ja.
Also du hast dir damals die Animes von YouTube sogar runtergeladen.
Richtig, ja. Ich hatte Elfenlied und sowas alles auf meiner Festplatte. Alles, was ich cool fand.
Hast du auch abseits davon gesammelt? Also so Blu-rays gekauft oder sonst was in die Richtung?
Ja. Aber erst später,
alles,
viel später.
Mitgenommen.
Erst später. Nee, ich habe ein bisschen ordentlich gesammelt. Mangas, Animes, Blu-rays. Erst DVDs und dann kam ja irgendwann Blu-rays und dann habe ich dann auf Blu-rays gekauft und ja.
Ich wusste, als ich meine ersten Blu-rays bekommen hat, ich glaube, das war Steins Gate, auch so ein 2010er Klassiker damals. Ich habe gar nicht gewusst, dass es die so im deutschen Markt überhaupt gibt. Habt ihr damit irgendwann dann mal Kontakt bekommen oder wie sieht's bei euch so aus?
Sehr spät erst.
Ja, same. Ich überlege gerade. Ich glaube, dass sie irgendwann in den Mediamarkt und so weiter gekommen sind, ist ja auch bisher als auch später passiert. Ich glaube, davor war das auch nur so ein paar Läden, wo man das dann irgendwann mitbekommen hat. Also wenn man für einen Manga oder sowas ins Neo Tokyo ging, da waren auch die Blu-rays dabei, aber die haben mich tatsächlich nie wirklich interessiert, einfach weil wir keinen Blu-ray-Player haben.
Ja, also keine Ahnung. Ich fand, die Auswahl war damals auch so ein bisschen wie bei ProSieben Max. Also die haben so mit Edgy sind die sofort reingestartet. Also so komplett die Sammlerbox von Highschool DD war sofort da. Aber so irgendwas, was man dann so auch mal tatsächlich mit nach Hause nehmen konnte, das gab's so gar nicht gefühlt. Schacksal, was war denn dein erster Anime-Blu-Ray?
Blu-ray war meiner Meinung nach, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, Blu-ray war Sword Art Online. Und DVDs war, ich glaube, das war Angel Beats. Oder Dance with the Vampire Band. Band.
Alles so OG-Klassiker, die man aus der Zeit so kennt, ja.
Ja, gab's ja nichts anderes damals, also ja, ja. Und zwar, nein, war Hype, da musste ich mir kaufen. Da hab ich gedacht, oh, scheiß drauf, kaufe ich jetzt einfach so. Ist mir egal. Und dann fing's an eigentlich mit. Und dann fing es eigentlich an mit, glaube ich, mit 200 Online, wo ich richtig mehr gekauft habe dann. Danach.
Mhm. Und wie sieht's bei euch heute so aus? Nutzt ihr irgendwelche Streaming-Dienste oder geht das alles noch mehr oder weniger legal bei euch?
Also, ich habe auf jeden Fall Crunchyroll. Also, ich habe auch damals gesagt, als ich dann irgendwann genügend Geld verdient habe, damit man sich sowas auch leisten kann. Also nach der Schulzeit, dass mir das auch einfach wert ist, dann die Branche zu unterstützen und das Abo zu machen und eben nur noch auf, sage ich jetzt mal, Grauzonen auszuweichen, wenn es halt den Anime, den ich schauen will, nicht in Deutschland, wenn er nicht in Deutschland verfügbar ist. Man ja leider immer noch einige. Aber ansonsten ganz viel Crunchyroll. Halt natürlich, die sich ja auch absolut auf Animes spezialisiert haben. Und dann habe ich auch noch Netflix so als großen Streaming-Anbieter, die ja mittlerweile auch mehr Animes anbieten. Das sah ja früher auch eher mau aus, was das Thema bei denen anging.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Tayo, wie sieht's bei dir aus?
Ich glaube ganz ähnlich. Minus dem Crunchyroll. Das heißt, ich weiche eigentlich fast immer auf den Namensgeber dieses Kanals aus. Aber sonst schaue ich eigentlich immer zuerst auf Netflix, ob der Anime da ist. Also sowas wie Wild Evergarden zum Beispiel, der ist ja tatsächlich von Netflix global released. Der Wild Evergarden kommt dann nur auf Netflix bei mir.
Ja, ist halt auch einfach so eine Bequemlichkeitssache. Einfach Fernseher an und Anime bingen.
Das stimmt. Wobei ich mir auch nicht zu schade bin, kurz einen Laptop und ein HDMI-Kabel zu holen und das dann anzuschließen.
Schacksal, wie sieht's bei dir aus? Was für Streaming-Dienste hast du?
Ich habe Crunchyroll auch und Netflix und Amazon Prime. Aber Amazon Prime.
Amazon Prime gibt's ja auch noch.
Ja, Prime auch noch. Stimmt. Aber da gucke ich kaum. Also wenn, dann gucke ich manchmal auf Netflix. Aber ich persönlich bin nicht so der größte Fan von Animes auf dem Fernseher gucken. Ich gucke die lieber mit Kopfhörern.
Mhm.
Weil es einfach, finde ich, mit der Musik einfach besser passt immer.
Ein Sound-Connoisseur also.
Ja, und dann hasse ich es immer laut, leiser, laut, leiser, laut, leiser auf dem Fernseher. So. Sonst kriegt die ganze Nachbarschaft das noch mit hier. Und
sie soll nicht wissen, was du schaust.
Richtig, was ich alles für schmutzige, edgy Animes hier schaue, muss ja keiner wissen. Das kann ja ruhig unter meinem Dach bleiben. Und meinen vier Wänden.
Pro7 Max geprägt, der Mann.
Richtig, so. Und nee, sonst meistens Crunchyroll und ja, eigentlich Netflix. Aber Netflix eher weniger, weil ich da halt auch viel andere Sachen gucke. Und wenn ich da anfange, dann jetzt wieder Animes zu gucken, dann ist die ganze Startseite wieder voll mit Animes. Und das will ich eigentlich auch eher weniger, deswegen weiche ich eher auf Netflix, eher auf Crunchyroll um.
Ja, das ist halt auch so ein Ding mit den Streaming-Diensten. Also irgendwie, die behalten sich ja gar nicht im Überblick, was man geschaut hat oder nicht. Und dann kriegt man dieselbe Serie 10-mal vorgeschlagen. Wie kommt denn ihr damit klar, neue Serien zu finden? Fangen wir mit dir an, Schacksal.
Anime-Serien zu finden? Relativ einfach momentan. Dadurch, dass ich nicht mehr so viel gucke, Animes allgemein gucke, habe ich eigentlich viel Auswahl, immer mit der neuesten Season. Und dann kann ich mir immer, also ich gucke mir ja nie die neueste Season an, sondern ich gucke mir mal die vergangenen Season an, weil dann die ganzen Folgen schon draußen sind. Ich halt auch keine Lust mehr habe, immer wöchentlich zu warten. Also warte ich halt auch immer, bis die komplett draußen sind und dann gucke ich es mir an. Und das ist ja in den letzten, sag ich mal, 2 Jahren und dieses Jahr auch, kommen ja ziemlich viele gute Animes raus, also habe ich da weniger die Probleme.
Du weißt halt quasi schon, wo die Hypes dann liegen und so, und dann kannst du dir alles reinziehen.
Richtig. Und da ist halt wenig Überraschung, sage ich mal. Man weiß ja relativ schon voraus, ist relativ gut angekommen oder der ist jetzt nicht so gut angekommen, und dann guckt man sich den an. Und meistens enttäuschen die dann halt einen auch nicht. So.
Ziska, wie machst du das?
Also ich schaue momentan auch viel, was so in den aktuellen Seasons läuft. Also tatsächlich dann, wo auch jede Woche eine neue Folge rauskommt. Wobei ich da nicht immer unbedingt wöchentlich so dahinter bin. Da werden dann alle paar Wochen vielleicht mal 2 oder 3 Folgen am Stück geguckt. Außer bei Animes, die mich sehr gehuckt haben, da kann man dann schon ein bisschen Vorfreude haben, wenn immer die neue Folge rauskommt. Aber ich schaue mir auch total gern ältere Animes an, und da muss man echt suchen. Also gerade so aus den 80ern oder so. Ich mag einfach diese alten handgezeichnete Cell Animation und gerade auch OVAs, wo man wirklich auch viel Experimentelles damals hatte, mag ich einfach total gern. Und da muss man wirklich suchen, was ist damals so rausgekommen und was ist, könnte interessant sein. Also ja, einfach dann Internet durchsuchen, irgendwelche, auch zum Beispiel bei uns ja Rezensionen können dann auch mal auf einen schönen neuen alten Anime mich drauf hinweisen, den ich mir dann anschauen werde.
Tayo, wie machst du's?
Bei mir sieht es eigentlich auch ganz ähnlich aus. Mit dem Unterschied, dass ich statt auf Rezensionen um alte Animes zu finden setze, ich mir die Season-Videos von uns so ein bisschen immer anschaue und dann so quasi, der Kollege hat diese Anime doch ganz interessant gefunden. Da kann man noch mal reinschauen. Und sonst, man kriegt halt ja mit, was in der Season alles rauskommt. Ich bin tatsächlich jemand, der den Proxer Anime-Kalender nutzt und da einfach mal durchscrollt und schaut, was welche Titel, welche Cover einem ins Auge springen. Und dann, ja, das heißt, so jede Season wird so ein bisschen durchgescrollt. So was gibt's, was kommt denn so alles raus? Und dann wird das rausgepickt.
Läuft bei mir ganz ähnlich ab. Also so einmal kurz durch den Anime-Kalender durchgucken, was läuft aktuell, was ist interessant, wovon habe ich schon mal was gehört. Das war früher ganz anders. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe einfach bei YouTube eingegeben Anime und dann das erste Ergebnis, was da war, genommen. Das, was man nicht kannte.
Ich habe mich tatsächlich auch damals schon ein bisschen influencen lassen über Social Media. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das hieß damals Anime Amino. Das war so eine App.
Oh mein Gott.
Ja. Und
Throwback.
Und ja, das war halt, da war man unter sich und konnte auch immer mal wieder neue Animes für sich entdecken. Einfach über die Sachen, die da so gepostet wurden. Das gibt's aber nicht mehr. Das ist
da. Wie hieß das nochmal? Also
ist Amino wirklich tot?
Ja, die Server sind down.
Oh wow.
Es wurde verkauft und nicht mehr gepflegt und hat wohl kein Geld mehr eingebracht.
Verscherbelt einfach. Okay.
Ich war damals auch auf so einer Seite, noch bevor ich zu Proxer gegangen bin. Da war, ich weiß gar nicht, ob das die Seite war, waren auch ganz viele, hat jeder sein Profil gehabt und dann konnte man auf den Profilen schreiben, was man wollte und dann ist man auf die anderen Profile gegangen und dann konnte man da Kommentare machen und so einen Scheiß und
also, da gab's so ein Forum?
Ja, so eine Art Forum, und das war so eine Art Forum war das, ja. Da haben wir auch viel über Animes gequatscht, irgendwelche Leute kennengelernt und so. Darüber bin ich dann auch über eine Übersetzergruppe gekommen, in so eine Gruppe, die halt ja Animes übersetzt.
Ach, und Fansubs, da ein bisschen, auch cool.
Ja, Fansubs gemacht, da ein bisschen in der Gruppe aktiv gewesen und so damals. Ja, wenn man nicht an Animes rankommt, ne, dann muss man sich halt in eine Gruppe anschließen und sich die dann selber übersetzen lassen. So ist das halt gewesen. Was soll man denn sagen? So, nee, geht halt nicht anders. So. Geht halt
right,
nicht.
I'm gonna do it myself.
Wow.
Ja, wow, so dude, war das halt. Das ist halt so gewesen, ja.
Du bist dann einfach ohne Erfahrung reingestiegen in die Anime-Übersetzung oder hast du davor schon Japanisch gelernt oder was?
Nee, aber nee. Ich bin ja, ohne Erfahrung rein, aber ich habe ja nicht die Übersetzung gemacht. Ich habe ja, es gibt ja mehr Aufgaben als Übersetzung in so einer Gruppe.
Ist eine ganze Production-Pipeline, was
richtig,
was da am Laufen ist.
Ist ja wie bei uns bei Proxer, ist ja mehr als nur, dass jemand eine Rezension schreibt oder mehr als nur, dass jemand ein Tosei schreibt oder so.
Ich meine, actually, könnt ihr euch ja mal Proxer Scans und Proxer Subs mal anschauen. Wir haben tatsächlich unsere eigenen Fan-Subs und Scans, die Animes und Mangas produzieren. Die sind zwar seit längerem inaktiv, aber man kann sich da noch reinklicken und gucken, was für Rollen es da gibt zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang Quality Check bei Proxer Scans gemacht, also die fertigen Manga-Panels nochmal durchgeguckt und die Fehler ausgedings. Es gibt jemanden, der Typeset macht, also die Untertitel bzw. die Sprechblasen eintippt. Jemanden, der actually sich hinsetzt und das Ganze übersetzt. Und ja, also wirklich alle möglichen Rollen.
Genau, und da war ich einer Krass. Davon. Und ja, haben wir ein paar Animes übersetzt und eigentlich eher mehr in Skype abgehangen und rumgeblödelt.
Und was war deine Aufgabe da?
Ich hab die Texte in den richtigen Zeitframe gesetzt. Also, dass wenn jemand redet, dass dann der Text, der passende Text dazu aufploppt und dann auch wieder weggeht, wenn die Kombination vorbei ist oder so. Und nicht erst 5 Sekunden später oder 5 Sekunden früher der Text aufploppt oder sowas. Ganz simple Aufgabe.
Krass. Aber trotzdem krass, hast dann halt eine ganz junge Generation von Anime-Fans quasi auf deinen Schultern mitgetragen.
Ja, aber welche, war ja eher Eigennutzen.
Welche Anime habt ihr denn so übersetzt?
Weiß
so
ich nicht mehr. Das ist okay. Zu lange her. Tut mir leid, das ist zu lange her, dass ich das... Ich kann mich eher noch an die Gespräche dazwischen erinnern, die wir hatten. Aber an die Animes jetzt auch nicht mehr. Beim Ende des Tages haben wir nicht so viele gemacht. Und wir sind auch relativ schnell wieder aufgelöst. Also wir haben uns relativ schnell wieder aufgelöst. Ja, weil wir eher mehr anderes gemacht haben als die eigentlichen Aufgaben dann.
Ich meine, ja, halt. Like, so die ganzen Fans-Hub-Gruppen waren ja, es waren ja alles samt ehrenamtliche Sachen.
Ja, und wir waren
also
alles Kinder.
Sag ich einfach Hobbyprojekte, also, ne?
Ganz ehrlich, wir waren alles noch Kinder. Also. War ja kein Erwachsener drin oder sonst irgendwas. Waren ja alles Jugendliche, sag ich mal. Zwischen 16 und 19 waren wir da. Ja, deswegen.
Da hatte man noch
so
Zeit.
ein bisschen zu schmerzhaft gerade an der Stelle. Ja, aber trotzdem, fette Props an dich und auch gerne mal, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, Props in die Kommentare dalassen. Anyway, Intro überspringen Button, nutzt ihr das oder ist das ein Verbrechen?
Ich nutze das hin und wieder ganz gerne.
Das ist so eine Netflix-Sache, also, ne?
Bei Crunchyroll gibt es das auch.
Bei Proxy ja nicht.
Also ich habe selbst früher tatsächlich, als ich die Sachen online gestreamt habe und aus dieser Funktion noch nicht gab, habe ich öfter mal das Anime, das Opening übersprungen. Ich meine, das ist ja quasi immer anderthalb Minuten lang, also hat man einfach anderthalb Minuten vorgespult.
Hast du jedes Mal so eine Kopfrechnung gemacht mit dem Zeitstempel?
Ja, also grob überschlagen, genau. Also ich habe das tatsächlich viel genutzt und nutze es immer noch. Nicht immer, also so alle 3-4 Folgen höre ich mir dann doch mal das Opening mit an, aber eigentlich nicht öfter.
Also ich schließe mich das gerade an, weil ich höre mir ein Opening meistens einmal an, beziehungsweise nicht hören, sondern gucke es mir einmal an und dann skippe ich es. Ich bin ehrlich gesagt auch traumatisiert von damals RTL-2-Zeiten, wie viele Openings ich mir angucken musste. Ja, nee. Deswegen ganz entspannt einfach immer skippen.
Ich glaube, ich bin auch ganz pragmatisch. Bei manchen Animes mit so wirklich Banger-Openings oder seltener Endings, da lasse ich das schon gerne laufen. Aber die findest du ja auch nicht allzu oft an. Das heißt, da wird schon geskippt, ja.
Ja, gut, dass du es ansprichst, weil Endings ist ja so eine Sache, die werden ja dann meistens, wenn du über einen normalen Streamer guckst, läuft ja dann einfach schon automatisch die nächste Folge an.
Genau, ich finde, das ist voll ein Verbrechen von Netflix. Du kommst nicht mal dazu, dir ein Ending anzuschauen, es sei denn, du greifst nach der Fernbedienung und fummelst da aktiv herum und bist schnell genug, bevor der Autoplay dich weiterschickt.
Und selbst das funktioniert auch nicht immer. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es bei Netflix oder bei Amazon Prime war. Ich konnte letztens auf Krampf einfach so ein Ending nicht schauen. War nicht möglich.
Ja, das hört sich nach Prime an. Das hatte ich nämlich da auch schon das Problem. Da wollte ich es auch mal gucken und dann ging es einfach nicht. Es ging nicht und dann probierst du wieder und dann wieder bis zu der nächsten Folge. Dann musst du wieder raus in die andere Folge zurück und dann meistens immer wieder vorspulen komplett und dann skippt er wieder das Ende. Und denkst du so, nee.
Ja, den Pain hatte ich letztens erst. Also das war, ich glaube, es war aber bei Netflix, bei JoJo's Bizarre Adventure, ist ja jetzt so ein Riesending von Netflix, dass sie das global, glaube ich, gestreamt haben. Und da ging's nicht. Also, so auf Teufel komm raus nicht.
Zugegeben. Vielleicht hatten sie nicht die Rechte fürs Ending-Lied. Nee, keine Ahnung.
Die Namen der Produktionsbilder zu zeigen, nee, das kostet extra.
Ja, aber die kann man eh nicht lesen. Die sind meistens auf Japanisch, stehen die da.
Ja, okay, fair enough.
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, an Kosten zu sparen, indem man sich halt einfach die Lizenzen nicht nehmen muss und einfach skippt.
Das, ich weiß ja nicht, ob das tatsächlich so modular gestaltbar ist, ob du so, okay, du zahlst ein bisschen weniger dafür nimmst du das Ending nicht rein, hö?
Okay, ich zahle weniger, dafür muss ich nicht zeigen, wer alles mitgearbeitet hat.
Ich glaube auch nicht, dass wir da was Großem auf der Spur sind.
Aber wer weiß? Wer weiß, was die Produktionskomitees den Anime-Studios und Produktionsmitgliedern es aufmuten, ja?
Alles möglich. Bleiben wir mal bei den Streaming. Du wolltest noch was sagen?
Nö. Ich war nur hätte noch einen Punkt angesetzt von wegen zugegebenermaßen die meisten Endings sind ja nicht so bemerkenswert, abgesehen von den paar die mir zum Beispiel bis heute im Gedächtnis geblieben sind. Ich denke zum Beispiel an Kick-Ass Sensen, also Blood Pocket Battlefront.
Das ist wirklich, also Endings sind so ein bisschen ungeliebte Kategorie gefühlt.
Fliegen so unter dem Radar, ne?
Ja.
Ich meine, Anime-Openings auf jeden Fall. Gibt ja auch genügend Anime-Opening-Raten oder sonst irgendwas, aber so ein Ending können wir ja einmal ganz spontan hier feststellen. Was ist euer Lieblings-Anime-Opening-Ending? Geben wir denen jetzt auch mal ein bisschen Liebe.
Kurze Sidequest.
Jaxal, fang mal an. Was ist dein Lieblings-Ending?
Echt schwierig. Also ich würde da wahrscheinlich sowas von Tokyo Ghoul gehen oder so.
Unravel?
Ja, das wahrscheinlich.
Tokyo Ghoul Opening?
Nee, das, ich rede von Endings.
Oh, Endings? Jetzt kenne ich
ja nicht. Ja, wir gehen hier komplett
in die
Sidequest rein.
Wir haben gerade von Endings. Also reden wir jetzt von Openings oder reden wir von Endings?
Wir reden jetzt von Endings. Wir gehen jetzt wirklich tief.
Ja, genau. Bei Openings wäre es auf jeden Fall nicht Tokyo Ghoul. Aber bei Endings würde ich, glaube ich, das Opening ist von Tokyo Ghoul ist auch mega nice. Aber ich glaube, es ist so das einzige Ending, was mir so halbwegs noch in Erinnerung gerade ist.
Mhm. Tayo, dir was eingefallen in der Zwischenzeit?
Also abgesehen von jetzt Sugar Song to Bitter Step von Kick-Ass Sensen, würde ich sonst Lost in Paradise von Jujutsu Kaisen nominieren. Das Ending war so gut, ich kenn's sogar und mag es, obwohl ich den Anime nicht gesehen habe.
Ja, aber das ist ja auch ein bisschen beliebter.
Ja.
Jetzt auch im Ending-Game, was sehr klein ist.
Genau, so ab und zu hast du dann so die paar Hits, die dann überall hin ausschlagen. Gab ja letztens auch diesen
Hidden Gems.
Gab ja vor einiger Zeit ja auch den Social Media Trend, wo die da alle möglichen Sachen gegengeschnitten haben zu dem Ending von Oshinoko mit dem Drop. Das war auch ganz funny.
Ach, ich erinnere mich, ja. Siska, du hattest lange Zeit, dir ein Ending zu überlegen. Ist dir was Passendes eingefallen?
Ja, tatsächlich ist mir sofort was eingefallen sogar. Und zwar fand ich total gut das Ending von Call of the Night. Also da war ja nicht nur das Opening gut, sondern auch das Ending richtig gut. Ja, also das fand ich spitze. Und wenn ich jetzt so mein Lieblings-Opening nennen müsste, das ist dann schon schwierig, weil da gibt's schon viele. Aber so ein Allzeitklassiker ist halt das erste Opening von JoJo's Bizarre Adventure.
Und ganz starker.
Ja, letztes Jahr habe ich tatsächlich sogar zufälligerweise ein anderes Opening live performt gesehen quasi. Das war von einem Anime, den ich nicht weiterempfehlen kann, von Momentary Lily. Da hat Hanabi, das ist eine Metalband, eine japanische, das Opening gemacht. Das ist ziemlich crazy. Also, das Opening ist wirklich verrückt. Und die habe ich tatsächlich letztes Jahr live gesehen und da haben die das auch gesungen. Und das war schon cool, mal so ein Opening dann, also den Song halt vom Opening live performt zu sehen.
Und deswegen stickt der Song bei dir, weil du ihn live gesehen hast.
Ja, der Song ist auch einfach wirklich ziemlich verrückt für ein Anime-Opening. Also es ist halt schon, also Hanabi macht schon richtig Metal. Also das ist jetzt nicht so cute japanischer Metal, sondern
kein Baby-Metal.
Nee, die habe ich willst tatsächlich auch mal live gesehen, aber kein Baby-Metal, das ist
andere Kategorie.
Das ist eine Kategorie. Verstehe. Metalcore, genau, Metalcore ist das. Ja, also die grüllen richtig schön, die Mädels.
Ich sehe auch seit 2015, also exakt in der Metalcore-Szene sind die dann auch drin quasi, ja. Live at Wacken Open Air 2025.
Ja, okay, das scheint wirklich. Vielleicht habe ich sie da gesehen.
Gut, wenn wir gerade bei den Openings sind, Tayo, dein Lieblingsopening.
Ganz klar, Kaibetsu von ja. Yosobi, also das Opening von der zweiten Staffel Beastars.
Ich habe Beastars nicht gesehen und ich habe das Intro mitbekommen, also das Opening. Also auf jeden Fall, das sagt einiges über die Qualität aus, würde ich sagen.
Ich war ja davor schon, also bevor sie den Song gemacht haben, Yosobi-Fan. Und als ich dann erfahren habe, dass sie einen Song für ein Anime machen, das war ja ihr erstes Song für ein Anime überhaupt, da war ich schon ein bisschen aus dem Häuschen.
Das glaube ich dir sofort.
Und ist auch bis heute noch bis heute noch regelmäßig an.
Last but not least, Schacksal, dein Lieblingsopening.
Also, mein Lieblingsopening ist ziemlich einfach. Es ist das Opening von Neon Genesis Evangelion. A Cruel Angel Thesis.
Klassiker.
Klassiker, Klassiker. Und danach würden die Deutschen kommen, so wie Lebt dein Traum oder Shala. Hey, Shala.
Das sind auch einfach so Ohrwurm-Sachen.
Ja, oder? Das war Ohrwurm, früher in der Schulzeit, Ohrwurm, alle haben das gesungen, so, das war einfach anders.
Ja.
Jeder heute kennt wird den ja, Text zu Pokémon.
Ja, heute, also, man muss auch sagen, Respekt, dass sie die Openings auch auf Deutsch übersetzt haben, nicht nur den Anime, nee, sie singen auch gleich ein Opening mit ein.
Das ist ja, heutzutage, ja. Das findet man heutzutage quasi gar nicht mehr, ne?
Nee, ist zu teuer. Nee. Aber früher war es ja, das wert mit Zeit für ein Duell und so. Ja. Diese ganzen Openings.
Wird das auch nicht mehr bei One Piece und so gemacht? Weil früher wurde das ja auch mit übersetzt, nee, so bei diesen
wird nicht mehr
langen. Okay.
Das ist alles jetzt japanisch, alles original, also alles die originalen Untertitel. Das Einzige, was noch übersetzt worden ist, aber das ist ja klar, ist halt dieses Gold Roger, ich habe meinen Schatz versteckt und so. Ah, aber das gehört ja auch nicht zum Opening
die
direkt.
Intro-Ansage. Okay.
Die Intro-Ansage, ja.
Ja, gut, die hat sich auch nicht verändert, oder?
Nee, nicht wirklich.
Seit 20 Jahren sagt er jede Woche denselben Satz, das ist schon anstrengend.
Ja, und da gibt's Leute, steht die da das live nicht skippen. Also wirklich.
Aber es hat sich auch so, also Musik hat sich aber auch so ein bisschen verändert, wenn man das von 20 Jahren mit heute vergleicht. Heutzutage sind ja die Bands, beziehungsweise Interpreten, die Animes dabei spielen, ja auch quasi ein Teil des Business. Das heißt, die lassen sich, glaube ich, auch nicht mehr so einfach wegübersetzen. Wie damals vielleicht, wo die das vielleicht ja noch mehr auf den Anime zugeschnitten haben. So, Pokémon-Song ist ja schon sehr Pokémon-themed und nicht nur einfach nur ein random Metal-Song, der am Anfang läuft.
Ja, es kommt halt auch noch ein bisschen Fame dazu. Also, wenn man jetzt mal gerade sagt, ihr beide, also Tayo und Siska, ihr habt beide jetzt gerade Bands genannt, die ihr so normal auch hört, die dann halt so ein Opening machen. Das spielt da bestimmt auch eine Rolle.
Ich glaube, ja genau, wenn man, ich glaube, so ein Yosobi lässt sich echt schlecht übersetzen, auch rein rechtlich.
Ja, ist ja wie mit der, bei Sword Art Online, der eine Film, Original Scale. Gab's ja auch diese Sängerin. Original Scale?
Ach, da hat die Lisa den Ending-Song gemacht, ne?
Ja, der ist auch gut, aber der ganze Film ist ja mit Musik geprägt, sag ich mal, so, ne, vom Opening bis zum Ending, der ganze Film ist voll mit Musik und es ist halt schwierig, das ist ja auch nicht übersetzt auf Deutsch, so, und es ist halt auch, wie du schon sagst, es ist halt eine Interpretin, die das halt alles, das ist halt fast ein komplettes Album, kannst du ja sagen.
Ja, das aber wisst ihr, was sie übersetzt haben? In Oshi no Kwo haben sie die Idol-Songs übersetzt. Also ich habe das damals mit Untertiteln geguckt und jetzt letzt tatsächlich mal reingeschaut in die deutsche Synchro und die haben ernsthaft die Songs übersetzt auf Deutsch und hört sich so schlecht an.
Warte, was?
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Was? Die wurden übersetzt. Okay, what? Das wusste ich nicht. Moment mal, das muss jetzt überprüft werden.
Ich mache mir gerade auch schon den Tab offen. Also das muss ich mir danach anhören.
Für nach der Aufnahme. Das könnt ihr da draußen vor den euren Empfangsgeräten auch machen. Nachdem der Podcast jetzt zu Ende ist.
Nachdem er zu Ende ist und ihr auch bitte ein Like dagelassen habt. Ganz wichtig. Aber es ist halt Wahnsinn, wenn wir jetzt mal so zurückgucken, wie weit wir da gekommen sind. Also vom Virenminenfeld zum Streaming-Luxus.
Ich meine, Anime ist halt einfach größer geworden, also halt einfach gewachsen, seit, wenn man das mit damals vergleicht. Also spätestens seit der Pandemie, wo das dann mit TikTok da durch die Decke ging, Anime ist jetzt, hat einfach einen anderen gesellschaftlichen Stand als damals, ne?
Ja, und das heißt natürlich auch, wenn es mehr schauen können, die Firmen, die es nach Deutschland bringen, mehr Geld damit verdienen. Potenziell, also einfach auch Gegenrechnung. Wenn wir Animes anbieten, dann haben wir vielleicht mehr Abonnenten, denkt sich zum Beispiel ein Netflix und bietet mehr Animes an.
Ich glaube, auch japanische Firmen sind auch einfach sehr viel mehr auf die, sind sich der internationalen Zuschauerschaft auch mehr bewusst.
Ja, so. Auf jeden Fall.
Ich meine, das sieht man ja auch teilweise daran, dass jetzt häufiger vorkommt, dass irgendwelche großen Streaming-Dienste Animes global streamen. Wie eben genannt JoJo's Bizarre Adventure von Netflix oder wie hieß es nochmal von Amazon Prime letztens rausgekommen?
Ja, wie hieß denn das über Japan, wo das aufgesplittet ist?
Exakt das.
Ja, ich guck das. Wie hieß es nochmal? Nippon Sengeki oder so?
Sengoku?
Moment.
Oder? Jetzt einfach irgendwelche Wörter reinwerfen hier.
Ja, erstmal nachschauen.
Verwirr die Frau noch mehr gerade hier? Nee.
Nippon Sengoku.
Ah. Ja, und gibt's ja auch direkt mit deutscher Synchro.
Ja, die braucht jetzt auch immer weniger lange. Also für die Synchro-Fans ist es auf jeden Fall jetzt mittlerweile auch ein goldenes Zeitalter angebrochen.
Simuldubs gibt's ja. Stimmt, also da kommen ja die Animes ja schon sogar gleichzeitig mit dem japanischen Fernsehausstrahlung synchronisiert im Streamingdienst in Deutschland.
Ja, die kriegen die Folgen tatsächlich schon vorher, also potenziell Wochen vorher, damit sie genug Zeit haben, das zu übersetzen. Und ich hatte das nämlich dass bei einem Anime die letzte Folge wochenlang nicht übersetzt wurde, weil da das Studio irgendwie das zu spät weitergegeben hatte an den Streaming-Anbieter und die dann mit der Synchro nicht rechtzeitig fertig waren. Und das hatte sich dann irgendwie um 2, 3 oder sogar um einen Monat, glaube ich, verzögert.
Ich glaube, das kommt das öfters vor?
Nee, ist eher die Ausnahme.
Ah, okay. Krass.
Aber ich finde.
Nur eine Folge.
Ich finde, dass bei Serien das ziemlich gut funktioniert, aber bei Filmen immer noch nicht.
Du meinst Synchro? Und das Kino-Release?
Allgemein, ja, vom Kino-Release. Zum Streaming-Anbieter. Es dauert immer Ewigkeiten gefühlt.
Ja. Im Vergleich zu damals haben wir heute überhaupt immerhin Kino-Releases.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, früher gab es, wenn wir Glück haben, gab es ein oder zwei Kinovorstellungen von dem Film, wo man den dann gucken konnte. Und jetzt hast du ja mehrere, sowas wie jetzt hier Demon Slayer, der ja fast 3 Wochen, 4 Wochen im Kino war oder so, in sämtlichen Kinos. wo man den von morgens bis abends gucken konnte. Ist ja auch, glaube ich, mehr oder weniger schon fast eine Premiere gewesen. Dass ein Film so lange im Kino war. Also ein Anime-Film. Und
ja.
So viel.
Ja, also mit den Ghibli-Filmen hattest du das, glaube ich, auch schon.
Ja, schon, aber,
so
aber
andere Filme wie Makoto Shinkai-Filme zum Beispiel, da gab es ja wirklich nur die eine Event-Vorstellung und das war.
Genau. Ja. Und dann dauert es ja meistens so ein Jahr oder sogar 2 Jahre, bis du den online gucken kannst. So, wenn du den nicht im Kino geguckt hast. So, ja. Ist schon 3 Staffeln weiter draußen oder so. Ich weiß noch, bei Boku no Hero, als der erste Film rauskam oder der zweite Film, war ja dann, das ist ja immer so ein Zwischenfilm gewesen und dann, ja, da war schon die nächste Staffel komplett fertig, bevor der überhaupt in den Streamingdienst war.
Nee. Und das bei Boku no Hero, das genau. Ist ja auch nochmal ein Heavy Hitter gewesen.
Genau, das ist auch nochmal ein richtiger Heavy Hitter gewesen, zumindest damals. Ja, das ist halt leider, also bei den Serien funktioniert es wunderbar, bei den Serien hapert es noch, aber ich glaube, da wird sich das auch noch in den nächsten Jahren ändern, nachdem man gesehen hat, wie viel Geld man mit Filmen machen kann. Ich glaube, da erwarten uns noch sehr viel mehr Filme in den nächsten Jahren als Fortsetzung.
Ja gut, ich meine, Kimetsu no Yaiba oder ja halt Demon Slayer zeigt ja, dass es auch gut möglich und machbar ist, das für den deutschen Markt umzusetzen. Jetzt als aktuellere Dings, die Ghibli-Filme waren ja vorher ja schon bekannt, aber irgendwie so ganz in die Filmsparte wollte man dann irgendwie nicht rein. Oder seht ihr das anders?
Es ändert sich gerade, finde ich. Es werden jetzt viel mehr Filme rauskommen.
Gerade in den Kinos, also finde ich, was ich so beobachtet habe, ist, dass das auch stark vom Kinobetreiber, denke ich, dann abhängt. Also ich habe hier in der Nähe von einer Kinokette 2 Kinos. Die sind gleich weit entfernt. Ich gehe manchmal in das eine und manchmal in das andere. Und die gleiche Kette, das eine Kino hat so gut wie nie Anime-Filme. Und das andere hat eigentlich immer ein Anime-Film, der gerade aktuell rausgekommen ist im Programm. Ja.
Interesting. Bei mir ist es komplett vorbei. Also bei mir im ländlichen Saarland scheint es noch gar nicht anzukommen. Vielleicht in 10 Jahren, wer weiß.
Das Internet ist ja immer für dich da.
Ja, das ist auch schwierig, ja, wahrscheinlich da drüben, aber ja.
Aber nee, Chucks hat schon vollkommen recht. Aber ich, mit dem, dass mehr Kinofilme kommen werden. Aber ich glaube, das liegt auch einerseits daran, dass einfach die gesamte Industrie, also die gesamte Anime-Industrie in Japan, einfach mehr Richtung Kino das Gewicht verlagert. Wenn die Japaner merken, dass dort einfach mehr Geld zu bekommen ist als bei aufwendig produzierten Serien.
Richtig, das meinte ich ja nicht. Das ist ja, darauf hat ja der Westen keinen Einfluss. Ich meinte ja eher die Zeit von Kino, bis du den Film online streamen kannst. Weil eine Serie kannst ja meistens schon vielleicht sogar noch 2 Tage früher als die, also was bei Mangas zum Beispiel so ist, kannst ja meistens schon die Mangas 2-3 Tage lesen, bevor die Japaner die überhaupt lesen können. So. Und Serien ist ja meistens 1:1, vielleicht einen Tag später, so, dass du die gucken kannst. Also die neuen Folgen und Kinofilme 1 bis 2 Jahre später finde ich doch ein bisschen arg die Diskrepanz jetzt.
Das stimmt schon, ja.
Ja, wir gucken dann einfach mal, wie das mit den Filmen und mit den Serien jetzt im westlichen Markt weiterläuft. Vielleicht wird's dann irgendwann so kommen, dass es selbst bei mir hier im Saarland Anime-Filme regelmäßig und auch pünktlich zu schauen gibt. Und wir haben jetzt zwar auch ein bisschen über die shady Seiten von damals geflucht, aber irgendwie hatte so diese Jagd nach der nächsten Serie auch ihren ganz eigenen Charme. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da, schreibt uns mal eure Streaming-Stories in die Kommentare. Vielen Dank an meine Podcast-Gäste Tayo, Ziska und Schaxal. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.